Denn die Sünde, der Unglaube, die Verzweiflung dich packen wollen, mein Bruder, dann kannst du dich nicht durch große Anstrengungen wieder rausbringen. Da musst du Jesus anrufen. Und du sollst gewiss sein, Jesus hört jederzeit. Ich habe gestern so ein wichtiges Telefongespräch führen wollen und immer wieder die Nummer gewählt. Und immer hieß es tü, 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 das heißt, die Leitung ist besetzt. Die Leitung ist besetzt. Ich hatte heute Morgen große Sorge, ob ich meine Predigt so sagen könnte, dass die Leute es auch annehmen. Da habe ich bei Jesus angerufen. Und da habe ich wieder mal gemerkt, bei Jesus ist die Leitung nie besetzt. Wie schrecklich, wenn dem Augenblick, wo der Petrus unter ihm die Leitung besetzt gewesen wäre, nicht? Er ruft, Herr, hilf mir, und schon hat Jesus gehört. Und wenn du im Trubel der Großstadt wärst, und lieber Freund, wenn du am Untergehen bist in der Sünde und die Wogen schlagen wieder zusammen und du rufst im Herzen, Jesus, hilf mir, dann hört er dich. Diese Leitung ist nie besetzt. Sie ist immer für dich frei. Ich finde dieses Gebet des Petrus herrlich. Da sagt er seine ganze Ohnmacht. Der starke Petrus, ich kann mich nicht selber retten. Ich will euch bekennen, ich kann mich auch nicht selber retten. Mich zieht jeden Tag in die Verzweiflung und in den Unglauben und in die Sünde. Aber es geht mir wie Petrus. Ich habe ein ganz großes Vertrauen zu meinem Heiland. Und wie wünscht ich euch dies Vertrauen, das aus dem starken Gebet des Petrus spricht. Herr, hilf mir! Wir wollen es nochmal zusammen sagen. Herr, hilf mir! Und das Dritte, die starke Hand. Die starke Hand Jesu. Da streckt Jesus die Hand aus und ergriff ihn, heißt es. Diese Hand siehst du nicht und sie ist da. Und sie ist sogar noch stärker geworden seit der Geschichte mit dem Petrus. Wisst ihr wodurch? Seit der Geschichte mit dem Petrus ist die Hand am Kreuz durchbohrt worden für dich und mich. Da hat sie mit Blut unsere Sünden bezahlt. Diese Hand, die Jesus dir entgegenstreckt, ist durchbohrt und sagt dir, ich habe dich lieb. Ich habe dich lieb. Ich bin für dich gestorben. Es ist keiner hier, für den Jesus nicht gestorben ist. Das sagt seine durchgrabene, durchbohrte Hand. Und diese starke Hand streckt er dir entgegen. Lasst mich zum Schluss nochmal dieses kleine Geschichtlein erzählen. Von Pontresina aus in der Schweiz, wo ich oft war, machen manche ganz kühne Touristen eine Wanderung zum Bernina. Das ist so 4000 Meter hoch. Und da geht der Weg über den Bianca-Grat, ein schmaler Grat. Auf beiden Seiten geht es 1000 Meter runter. Da muss man ganz schwindelfrei sein. Und dann kommt eine Stelle, da ist der Grat ausgebrochen und da muss man springen. Da ist bloß noch Tiefe und man springt so 1,20 Meter, da drüben geht es weiter auf dem schmalen Grat. Und da hat einst ein Führer einen Amerikaner geführt. Und der Führer sprang hinüber und dreht sich um und sieht, wie der Amerikaner jetzt schwindelig wird. Und da streckt er ihm die Hand entgegen und sagt, fassen Sie nur meine Hand. Und da sagt der Amerikaner, und wenn Sie loslassen? Und da sagt der Führer nur und sieht seine starke braune Hand an, diese Hand hat noch nie jemand losgelassen. Und das sagt Jesus auch. Wag es mit Jesus, heißt es an dem Lied. Seine Hand hat noch nie jemand losgelassen, seine für uns durchgrabene Hand. Es gibt ein feines Lied, Wage es mit Jesus. Wir wollen den ersten Vers auswendig singen.
Heute will ich alle Jesus an für mich verheilen. Nur alle Kinder sind allein, nach dem Hüter wieder sein. Wartet mit Jesus, was sein Erdruck auch sei. Wartet mit Jesus, der macht dich frei.
Zum Schluss unsere Freunde in Brasilien, die wir nicht kennen und mit denen wir uns dort verbunden wissen, und wollen ihnen ein Lied singen, das wir so gerne singen. Leuchten strahlt des Vaters Gnade aus dem oberen Heimatland.
Leuchten strahlt des Vaters Gnade aus dem
auferstanden ist, hat versprochen, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen. Bin sehr froh, dass er in der Mitte ist. Wenn Sie Pastor Busch gehört haben, haben Sie gar nichts gehört. Sie müssen die Stimme Jesu hören. Und dass wir ihn hören, darum wollen wir ihn bitten. Wir bleiben bitten. Herr Jesus, der du mitten unter uns bist, hör doch unser Rufen. Du siehst, wie viel Einsame und wie viel Verzweifelte und Beladene und Gebundene und steintote Herzen hier sind. Erbarme dich über alle. Amen. Wir wollen heute Abend sprechen über das Thema Hunger nach Leben. Ich muss eben vorausschicken. Ich sage, Dennis, geht mal wieder dem Einbrecher, der sagte, wenn ich einbreche, ist nicht recht. Wenn ich ausbreche, ist auch nicht recht. Was soll ich eigentlich machen? Wenn ich laut schreie, dann werden die Leute vorne taub. Und wenn ich leise spreche, können sie hinten nicht hören. Das genaue Mittel ist sehr schwer zu treffen. Treffe ich jetzt? danke. Dauert lang, bis der Stall hinten ist und wieder kommt. Also Hunger nach Leben. Ich bin mal bei einer solchen Vortragswoche in einer Stadt in Schleswig-Holstein gewesen. Und da war ein Pfarrer, der hatte noch nie sowas erlebt. Und da sagt er zu mir, wer sind Sie eigentlich, dass Sie hier so rumreisen und Vorträge halten? Wer sind Sie? Wer bezahlt Sie? Wer sind Sie? Da habe ich gesagt, ich bin ein ganz normaler Pfarrer, genau wie Sie. Ein Feld-, Wald- und Wiesenpfarrer, wie es viele in Deutschland gibt. Mit sämtlichen theologischen Examina und einem Auftrag zu arbeiten am Reich Gottes. Da sagt er, ja, wie kommen Sie aber dazu? Warum tun Sie das, dass wir so Vorträge halten? Verdienen Sie da extra was mit? Nein, sage ich. Nicht im Pfennig verdiene ich damit. Das wäre noch schöner. Nicht im Pfennig. Ja, da sagt er, dann verstehe ich aber nicht, warum machen Sie das denn, so Versammlungen? Ich sprach da in Schleswig-Holstein, in Neumünster, in einer großen Halle, wo Vieh verkauft wird und Sportveranstaltungen sind. Dann verstehe ich gar nicht, warum. Warum machen Sie solche Versammlungen? Da habe ich im Moment überlegt und gedacht, vielleicht hast du recht. Vielleicht sollte man es jetzt lassen. In Deutschland ist so viel Evangelium verkündigt worden. In Deutschland ist der lebendige Gott mit seinen heiligen Geboten jedem bekannt gemacht worden. In Deutschland konnte jeder erfahren, wie er selig wird, wenn er den Sohn Gottes glaubt. Wer es jetzt nicht gehört und angenommen hat, den sollte man jetzt laufen lassen. Wer die Hölle will, man sollte ihn nicht aufhalten. Richtig, sagte ich zu dem Pfarrer. Vielleicht sollte man es jetzt aufstecken und sagen, in Deutschland hat jetzt jeder Leben und Tod vorgehalten bekommen. Ich will mir überlegen, ob ich aufstecke mit den Vorträgen. Aber am nächsten Morgen bin ich von meinem Hotel aus zu ihm und habe gesagt, ich will doch lieber nicht aufstehen und ich möchte auf allen Straßen, Hallen und Kirchen die Botschaft verkündigen, Jesus Christus ist gekommen, in die Welt die Sünder zu erretten. Da sagt er wieder, ja warum denn? Da habe ich gesagt, Mensch, weil wir die Menschen so leid tun. Ich sehe ja um mich herum eine Welt von Menschen, die bilden sich ein, dass sie leben und haben überhaupt kein Leben. Ich war ein paar Tage vorher in Hamburg über die Reeperbahn gegangen. Kennen Sie Hamburgs Reeperbahn? Das ist ein Ding. Das ist eine Straße, da ist ein Dollar Bund und ein Vergnügungslokal am anderen. Und da stürzen sich so abends, wenn die Neonlichter aufglühen, die Matrosen aus aller Herren Länder und sämtliche Hautfarben drin in Vergnügen. Und wenn man so einmal über die Reeperbahn gegangen ist, dann spürt man den Hunger nach Leben. Man muss das Leben an sich reißen. Und wenn man um 2 Uhr nachts über die Reeperbahn geht, dann sieht man, alle miteinander haben sie das Leben nicht gefunden. Arme Gestalten. Ich war in New York, da ist ein riesiger Vergnügungspark, Coney Island. Echt amerikanisch, überdimensional. Da können Sie 4 Wochen sich amüsieren und sind noch nicht überall gewesen. Zigtausende, hunderttausend Menschen sind an so Sommertagen am Strand in Coney Island. Wenn man da so durchgeht, ein Radau, die Musik hört, dann spürt man plötzlich, was haben die Menschen? Hunger nach Leben, ein Hunger nach Leben. Und wenn man durch Württemberg fährt, da ist ähnlich. Im einen Dorf ein Hüttenfest, im zweiten Dorf ist Backhaus, 100 Jahre Backhaus, im dritten 110. Vereinfest, im vierten 1000 Jahre Neufen oder 5000 Reifen. Also sehen Sie, wenn man so ein Auto durchfährt, da hat man das Gefühl, Württemberg ist ein Dulci-Jubilo, ein Land der glücklichen Leute. Ist es das? Ist es das wirklich? Sind denn nicht all das angeblich? Hunger nach Leben. Und dann mir klar machen, wie ich als Pfarrer die Menschen zu sehen bekomme, mit ihrem Elend, ihrer Verzweiflung, ihren ausgebrannten Seelen, verkrachten Ehen, geschändeten Leben, dann sage ich, die ganze Welt ist ein freigewollen Leben. Und am Ende heißt es in seinem Lied steht, die essen und sind doch nicht satt. Sie trinken und das Herz bleibt matt, denn es ist lauter Prügel. Sehen Sie, sagt sich dem Pfarrer in Schleswig-Holstein, mir tun die Menschen so leid. Die ausziehen, um das Leben zu finden. Die Millionen ausgeben in Deutschland. Na, die Feste sind ja alle gleich, nicht ob Küstenfest ist oder Hundezüchtervereinfest. Saufen, tanzen und so weiter, nicht? Immer selber, mal grün, mal blau angetrinkt. Aber man sucht das Leben. Das Menschen tun mir so leid. Wenn sie das Leben suchen und am Schluss sind die Herzen so enttäuscht. Wenn ich jetzt fragen würde, ob unter ihnen Leute sind, die richtig froh sind, dann würden höchstens ein paar Christen die Hand hochheben, andere nicht. Die Welt hungert nach Leben und die Welt ist eine große Enttäuschung am Leben. Ich muss Ihnen nochmal eine Geschichte erzählen, die ich als kleiner Junge, ich war auch mal ein kleiner Junge, ich spreche nicht lange her, aber ich sage es mal, die ich als kleiner Junge erlebt habe. Ich erinnere mich, also es muss vor meinem 7. Lebensjahr gewesen sein. Mann, der war noch Kaiserreich und so. Da war in Elberfeld, wo mein Vater Pfarrer war, Fasnacht, Karneval, wie sagt ihr? Fasnacht, das wird ja nun den Deutschen aufgedrängt als nationale Pflicht ernehmen, nicht? Zur Belebung der Wirtschaft, oder besser der Wirtschaften, ja. Und da war, da, die Elberfelder, die hatten ihr zu Hunderten ihr Bettzeug versetzt im Pfandhaus, um noch ein paar Pfennige zu haben, die sie auf den Kopf hauen konnten. Und mein Vater, dem tat das weh, wie er sah, wie diese Flutwelle von Schmutz und Dreck und Sünde junge Menschen einfach mitriss und sie geständig zurückließ. Und am Aschermittwoch, da sagt er zu mir, komm, Wilhelm, du darfst mich begleiten, seinen Spaziergang. Ich spürte ihn an. Er hält mich aus, er muss hinaus. Und dann gingen wir in Elberfeld, im Wuppertal, ist die Stadt so eng im Tal. Und rechts und links sind so Berge. Da ist man schnell draußen. Und dann gingen wir in so Anlagen am Zölleturm rauf, den Wald. Wie gesagt, ich war ein ganz kleiner Kerl. Ich verstand alles noch nicht richtig. Und da geht der Weg durch die Anlagen so in Serpentinen hoch. Und dann wird er etwas wie geprüft und eine Bank. Und da biegen wir um eine Bank und da sitzt so ein Pärchen. Er noch so im Narrenkostüm und sie auch mit so einem Wittergewändlein. Und das sieht im Morgenlicht so wahnsinnig lächerlich und erbärmlich aus, nicht? Und dann diese verlebten Gesichter von diesen jungen Menschen, die durchschwiemelte Nacht. Und das mir als Jungen, als Kind einfach auffiel. Den beiden stand eine so unendliche Traurigkeit im Gesicht, dass ich heute nach 50 Jahren förmlich die Gesichter noch vor mir sehe. Ich habe selten so trostlos traurige Gesichter gesehen. Wie viele sind das, die das kennen, diese Leere, wenn man das Leben ergreifen wollte? Und am Schluss hat man leere Hände. Und dann gehen wir weiter und wie wir um eine Wegbiegung sind, da bleibt mein Vater stehen. Die beiden singen. Und ich habe damals zum ersten Mal ein Lied gehört, das mir seitdem so lieb ist. Die beiden hatten das Lied vielleicht mal in der Sonntagsschule im Kindergottesdienst gelernt. Und jetzt sangen sie nach einer durchsündigten Nacht mit trostlosen Gesichtern leise die Sahnungsküste. Wir waren beide gegangen und standen in einem Gebüsch. Wie gesagt, so ein kleiner Kerl, mir unvergesslich, wie ich sie in ihrem Festkostüm singen hörte. Ich bin durch die Welt gegangen. Und die Welt ist schön und groß. Und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Wir haben alle einen Hunger nach der Ewigkeit. Sie sangen weiter, ich habe die Menschen gesehen. Sie suchen spät und früh, sie schaffen, sie kommen, sie gehen. Und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und kommen beladen mit Sünden und unbefriedigt zurück. Es war so erschütternd, wie die beiden jungen Menschen ihre eigene Geschichte sangen und kommen beladen mit Sünden und unbefriedigt zurück. Es, das Lied geht weiter, es ist eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz, sagt es laut in allen Lampen, hier ist gestillt das Meer. Es ist eine Ruhe gefunden für alle fern und nah, Gottlosen, Atheisten und Christen und Schwarze und Weiße, Chinesen, für alle fern und nah, in des Gottes Lammes Wunden am Kreuz auf Golgatha. Ich bin jetzt 61, ich war damals vielleicht 6 Jahre, aber ich höre die beiden noch singen. Aus ihrer Enttäuschung am Leben heraus sangen sie das Lied von Jesus. So als Leute, die eine Ahnung haben, in der Richtung erst ist das Leben. Und sehen Sie, genau das ist es, was die Bibel sagt. Ich möchte Ihnen heute Abend ein Bibelwort einhämmern, einpressen, einbrennen in die Gehirne, in die Herzen. Heute Nacht von Träumen. Dieses Bibelwort heißt so, wenn ich mich genieren würde, würde ich sagen, wir sagen es zusammen, aber da habe ich doch Respekt vor Ihnen. Also Lehrerinnen und so, das verstehe ich nicht. Also ich sage das Bibelwort. Wer den Sohn Gottes hat, das ist Jesus, der hat das Leben. Sie kennen doch das Sprichwort, wer hat, der hat. Mensch, da ist einer meiner Jungs, ich so eine Birne. Mensch, woher? Ja, sagt er, wer hat, der hat. so. Und so steht hier, wer hat, der hat. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Haben Sie ihn Heiland, gehören Sie ihm, beglückwünsche Sie, Sie wissen das vom Leben. Sie kennen Jesus nicht, hat sie noch nicht gefunden. Armes Menschenkind. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben nicht. Jetzt fährt einer auf und sagt, Moment mal, Pastor Busch, Pfarrer Busch. Pfarrer sagt mir nicht. Ich hab doch Leben, ich know, mein Herz lebt, der Puls, ich lebe doch. Da sage ich, nein, du lebst nicht. Ja, aber wenn ich doch hab und will und atme und esse, trifft dich. Und Kaffee, da lebe ich doch. Da lag ich, pass mal auf. Ihr müsst jetzt mitdenken, kluge Leute sind ja hier. Ich muss Ihnen jetzt mal die Weltanschauung der Bibel verklausulieren. Sehen Sie, was nennen wir Leben? Wir nennen Leben die Spanne zwischen Geburt und Tod. Diese Wanderung durch diesen Erdenschal, das nennen wir Leben. Und je mehr Blumen am Wege dieser Wanderung wir pflücken können, desto mehr haben wir Leben da. Also wer ein 300 Mercedes fährt, hat mehr vom Leben, als der auf dem Fahrrad fährt. So denken wir, nicht? Und wer seine Haare noch hat, der ist besser dran, wie der, die ihn schon gelassen hat. Der hat mehr vom Leben. Versteht? Wir verstehen und erleben das Stückchen Wanderung zwischen Siege und Straf. Und nun sagt die Bibel, das ist ja noch gar kein Leben. Das ist noch gar, das ist Existieren. Das ist Existieren, aber noch nicht Leben. Dann hat die Bibel Leben ist was ganz anderes. Passt gut auf jetzt. Leben, das kommt vom lebendigen Gott. Das kommt selbst von ihm. Und nun sind wir von Gott abgeschnitten seit dem Sündenfall. Das ist eine Mauer. Ihr habt alle Gott nicht gesehen, ich auch nicht. Und darum existieren wir nur und vegetieren. Aber wir leben nicht. Und dann sagt die Bibel so. Und da hat Gott die Mauer umgeschmissen und ist in Jesus zu uns gekommen. In Jesus, der für uns starb, der sein Blut vergoss, um für uns die Sünde zu bezahlen, der auferstanden ist. In Jesus ist das Leben Gottes in diese verfluchte Welt gekommen. Und jetzt können Sie verstehen, wenn du bloß oder wie bis zum Grabe gehst, dann hast du existiert wie eine Kuh oder wie ein Pferd oder wie eine Wanze. Du bist aber zu besserem Rufen, Mensch. Darum hat Gott seinen Sohn geschickt, den Herrn Jesus. Und im Moment, wo Jesus in dein Leben kommt, da kommt das Leben zu dir. Vorher war es kein Leben. Jetzt sage ich den Satz nochmal. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Sollen wir es nicht nochmal zusammen sagen? Sagen wir mal, alle unter 30 sagen, dann sagen es doch alle mit. Nicht, wird alle jung sein. Also, jetzt mal. So, wer den Sohn, ach, das ist ja schrecklich, dann höre ich überhaupt noch einmal. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat. Kennen Sie diese wunderschöne Geschichte von, ich habe sie glaube ich schon erzählt, ich habe so viel reden, ich weiß auch nicht, ob ich die Beispiele erzählt habe, macht aber nichts. Von Spurgeon, diesem großen Rettungsprediger. der sagte, bitte bekehrt euch zu Jesus, Jesus spät ist und ihr verloren geht. Man kann von der Wiege bis zum Grabe gehen, hat nie Gott gefunden. Und dann bleibt man in Ewigkeit ohne Leben, das ist die Hölle. Und nun geht Jesus euch nach, bekehrt euch zu Jesus. Gott hört in der Predigt, dieser große englische Evangelist. Und da kam ein junger Mann zu ihm und sagte, Herr Prediger, Sie haben recht. Und ich will mich auch zu Jesus bekehren. Später. Später? Warum später? Na ja, sagt der junge Mann, etwas verlegen. Jetzt bin ich ja erst 18. Wer kann sich doch mit 18 bekehren zu Jesus? Er sagte, wissen Sie, Herr Prediger, ich möchte vorher noch etwas vom Leben haben. Seht ihr? Da hat Spurgeon gesagt, du kleinliche Seele, du arme Wurst, du kümmerlicher Knabe, du willst etwas vom Leben haben, ein bisschen Dreck, ein bisschen Sünde, etwas vom Leben, das wäre mir zu wenig. Ich möchte nicht etwas vom Leben, ich möchte das Leben haben. Und darum habe ich dem etwas vom Leben abgesagt und habe Jesus erwählt. Und seitdem ich ihn erwählt habe, habe ich das Leben gefunden. Ach, da oben sitzen nur Leute und denken, wenn so ein Pfarrer sie auffordert, Christen zu werden, ich wollte sie aus dem bunten, hellen Leben der Welt in so einen engen Käfig locken. Guckfehler, Irrtum, ich möchte euch eurer armen, armseligen Knechtschaft der Welt und des Teufels aus dem Kellerloch eurer Sünde herauslocken in den Sonnenschein der Erlösung Jesu Christi. So rum ist es. So rum. Jetzt sage ich noch einmal. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Ich bin überzeugt, dass unser Herz im Grunde schreit nach dem Evangelium. Ich glaube gar nicht, dass die Deutschen so schrecklich gottlos sind. Sie haben sich dumm machen lassen, erst von Freidenkern, dann von Nazis und jetzt vom Lebensstandard, dass man ohne Heiland leben könnte. Kein Volk der Welt ist so dumm gemacht worden wie die Deutschen. Nachdem Gott ihm in der Reformation die Bibel geschenkt hatte. Aber in keinem Volk der Welt ist meiner Meinung nach, davon bin ich überzeugt, ein solches Verlangen nach Leben. Und dann suchen sie es an giftigen Pfützen der Sünde statt bei Jesus. Wenn ich an die Hunderttausende von Menschen denke, zu denen ich im letzten Jahr gesprochen habe, dann wird mein Herz froh, weil ich etwas sehe, wie in unserem Volk im Namen unserer jungen Menschen. Allmählich es dämmert mit dem Motorrad und mit den Arbeiten, Schützenfest und Kino, das ist noch kein Leben. Weil es dämmert, Leben müsste was anderes sein, was Größeres. Richtig. Wer den Heiland hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Nun müsst ihr selber wählen. Ich möchte Ihnen nur eben sagen, Sie haben nur ein einziges Mal die Chance, das Leben zu ergreifen. Von der Wiege bis zum Grabe. Sie haben nur ein irdisches Leben. Sie haben nur ein irdisches Leben. Wer das verspielt, hat ihm Ewigkeit verspielt. Und kann nicht ein zweites Mal anfangen. Das muss man sich klar machen. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Jetzt möchte ich Ihnen, trotz der Wärme und Hitze, da vorhin auf der Galerie, da habe ich gedacht, Mitleid mit den Leuten, da ist noch wärmer als die Sonne. Sie sind hoffentlich noch nicht ohnmächtig, nein? Ich möchte Ihnen nämlich gerne noch kurz in ein paar Sätzen erklären und erläutern, warum eigentlich man in Jesus das Leben hat. Ich möchte Ihnen drei Hauptpunkte nennen. Der erste Hauptpunkt ist der: Jesus bringt mein Leben in Ordnung. Jesus bringt mein Leben in Ordnung. Es erschüttert mich, in meiner Seelsorge zu sehen, mit wie vielen dunklen Sünden Menschen rumlaufen und weitermachen. Und nicht einmal überlegen, dass ein Herz befreien könnte, wenn Gott ihm ihre Sünde vergeben würde. Ich habe das mal so klar gemacht. Ich habe das Beispiel oft erzählt. Ich stelle mir vor, ich hätte eine eiserne Kette um den Hals. Und da wäre ein Ring dran geschmiedet. Und bei jeder Sünde wird ein neuer Ring dran geschmiedet. Da entsteht eine Kette. Ein entheiligter Sonntag, ein Ring. Eine Lüge, ein Ring. Ein Kettenglied. Eine Lieblosigkeit, wieder ein Kettenglied. Schmutziges Wort, ein Kettenglied. Dumme Dinge. Lüge, Unterschlagung, Kettenglieder. Denken Sie mal, was Sie schon seit Ihrer Jugend für eine Sündenkette und Schuldkette mit sich schleppen. Jeden Tag ein paar wieder dran. Ja, ich wundere mich nicht, dass es keine fröhlichen Leute gibt. Da kann man sich besaufen bis dort hinaus. Wenn man diese Schuldkette mitschleppt, dann kann man nicht mehr atmen. Und es gibt nur ein einziger, der diese unsichtbare Schuldkette losmacht. Und dieser eine ist Jesus. Da gehe ich zu ihm und sage: Herr Jesus, du bist für mich gestorben. Ich lege dir meine Sünde, meine Schuld hin. Decke dich zu mit deinem Blut. Ich will es glauben, dass du dich zudeckst und du erfährst. Die Kette ist nicht los. Sie fällt ab. Es gibt keine größere Befreiung als die Erfahrung der Vergebung der Sünden durch Jesus. Dann hat man Frieden mit Gott. Ich war mal auf der Kette und da oben war so ein Hennevogel, so sagt man doch hier, Hennevogel, ne? Sagt man so ein Sterbe oder sowas. Hab ich oder was? In meiner Jugend haben wir Hennevogel gesagt dazu. Sagt man immer noch. Und da war so ein Hennevogel auf der Stange gefangen. Und ich habe gedacht, der hat gut. Auf der Deck, das saubere zweite Land und fleißige Lagen um ihn rum. Und er saß so traurig da. Und ich dachte, er hat alles, was er will. Und saß so traurig auf seiner Stange. Und auf einmal ging mir auf, der will nicht die Fleisch, der will nicht die schöne Aussicht, der will sich ausschwingen in die freie Luft, das ist sein Element. Und sehen Sie, Ihre Seele, die hat auch ihr Element. Und das ist der lebendige Gott. Und jetzt sind Sie grausam gegen sich selbst. Und füllen ihre arme Seele mit dem Dreck der Sünde und dieser Welt. Und da kann ja ihre Seele nicht froh sein. Was will sie? Frieden mit Gott. Sie will in ihr Element zurück. Sehen Sie, diese Freiheit gibt uns Jesus. Rufen Sie heute Abend noch Jesus an. Bringen Sie Ihr Leben mit ihm in Ordnung. Und morgen früh wachen Sie auf und die Sonne scheint nochmal so hell. Und sie sagen mir morgen Abend: Pastor Busch, ich bin vom Tod zum Leben gekommen. Das tut Jesus. Darum bringt er das Leben. Er bringt unser armseliges Leben in Ordnung. Da kann man Vergebung holen, bekennen, da werden Ketten gelöst, das ist alles neu. Bringen Sie bitte Ihr Leben in Ordnung, ehe Sie mit Ihrem ungeordneten Leben vor Gott treten. Ach, warum ist Jesus das Leben? Ich möchte noch einen zweiten Punkt nennen. Sehen Sie, es fällt mir auf, dass die Menschen heute so furchtbar einsam sind. Mit etwas ganz, ganz Merkwürdiges. Wir wohnen in Deutschland so dicht aufeinander wie die Heringe. Jeden Tag kommen der Folgepresse Westdeutschland rund 4000 Flüchtlinge dazu. Jeden Tag. Letztens werden wir übereinander gestapelt. Und da sollte man doch meinen, da gibt es keine einsamen Leute mehr. Und je tiefer wir aufeinander wohnen, desto einsamer werden die Menschen. Einsam steht eine Ehefrau neben ihrem Mann. Im Grunde weiß eine Frau nicht, was ihr Mann denkt. Und der Mann lebt neben seiner Frau und er hat keine Ahnung, was seine Frau leidet. Ist nicht so. Ich erschrecke, wie einsam die Menschen in den Ehen sind. Und wie einsam junge Menschen sind. Das steht ein Mädel vor mir. Pfarrer Busch, ich sehne mich, dass ein Mensch, mein Vater oder eine Freundin oder irgendeiner mich lieb hat. Ich bin so einsam. Und da kommt, dass ich mich ein nach dem anderen in den Hals werfe und vor die Hunde gehe. Ich suche ein Herz. So. Das ist etwas Merkwürdiges, diese Einsamkeit des modernen Menschen, der unter Tausenden von Menschen lebt. Wissen wir alle von zu reden und sehen Sie, das ist die wundervolle Entdeckung, die man eines Tages machen darf. Wenn ich Jesus finde, bin ich nicht mehr einsam. Der lebt wirklich. Der ist da. Mit dem kann ich reden. Sie haben keinen besseren Freund als Jesus. Warum sind Sie einsam? Fangen Sie an, heute Abend mit Jesus zu sprechen und ihm Ihr Herz auszuschütten. Sie können ihm sagen, was Sie keine Menschen sagen können. Und sehen Sie, er wird Ihnen antworten. Und von dem Moment ab, wo Sie Jesus gehören, entdecken Sie plötzlich andere, die ihm auch gehören. Bei Jesus entsteht Gemeinschaft. Der Jesus gehört, ist nicht mehr einsam. Ich kann das einfach so sagen. Der findet einen lebendigen Heiland und eine Gemeinschaft um ihn herum. Kommen Sie aus Ihrer tödlichen Einsamkeit raus. Es gibt keinen anderen Weg. Als gänzliche Reparatur ihres Lebens, dass sie Jesu Eigentum werden. Der Mann, der sie erkauft hat am Kreuz, in dem Moment, wo sie wirklich ihm gehören, da wird ihr Leben aus der Einsamkeit erlebt. Und noch ein drittes, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Warum hat man nur mit Jesus das Leben? Ich möchte zum Schluss sagen, weil Jesus uns ein Ziel gibt. Weil Jesus uns ein Ziel gibt. Kennen Sie die Geschichte von dem Jungen, der zu seinem Onkel kommt und sagt, Onkel, ich habe Abitur bestanden. Da sagt der Onkel, wie schön, lass dir jetzt vor. Ja, jetzt will ich studieren, ich will Jurist werden. Oh, wie schön, sagt der Onkel, und dann? Nun, dann mache ich meine Examen und werde Referendar. Wie schön, sagt der Onkel, und dann? Nun, dann schaue ich mich in den Töchtern des Landes um und werde heiraten. Wie schön, sagt der Onkel, und dann? Und dann werde ich Assessor am Landgericht. Schön, sagt der Onkel, und dann? Nun, dann werde ich hoffentlich mal Landgerichtspräsident oder erster Staatsanwalt. Wie schön, sagt der Onkel, schön, und dann? Ja, Onkel, da wird man auch mal alt und pensioniert. Oh, schön, sagt der Onkel. Und dann kaufe ich mein Häuschen in Urach und pflanze Erdbeeren. So, sagt der Onkel. Und dann? Und dann wird der Junge ärgerlich und sagt, dann stirbt man auch mal. So, sagt der Onkel. Und dann? Wird der Junge bleiben. Onkel, was dann? Darüber habe ich nie nachgedacht. Da sagt der Onkel, so seid ihr. So kurz denkt ihr. Gerade bis zum Grabe und dann ist Schluss. Dann kommen die Würmer, nicht? Und fressen dich. Und das alles, das ist euer Lebensstil. Dass du geschafft hast wie ein Verrückter. Ein bisschen Amüsement gehabt hast. Und am Schluss fressen dich die Würmer. Hast du kein anderes Ziel? Das Gott erbarmen, da kauft man sich besser einen Strick und macht heute Schluss. Als dass man sich noch lange schindet, um schließlich doch ins Grab zu sinken. Wir brauchen von der Erbärmlichkeit der Menschen, die kein höheres Ziel haben, als eines Tages beerdigt zu werden. Sehen Sie, als Jesus in mein Leben kam und ich ihm mein Leben gab, also wenn meine Sünde vergab und mich wusch in seinem Blute, da hat er unter vielen anderen Gaben mir eine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens geschenkt. Wenn ich heute meine Augen schließe, dann kümmert mich das Grab nicht, weil Jesus den Seinigen sagt, wer an mich glaubt, wird nimmermehr sterben. Meine Sterben nicht die Christen, die gehen nach Hause. Wenn ich hier die Augen schließe im Moment, gehen mir die Augen auf am Angesicht meines Heilandes. Und bei ihm will ich ruhen und warten, bis die Welt vergeht und die Auferstehung der Toten kommt und die neue Welt, zu der er mich erkauft hat. Das bisschen Dasein von der Wiege bis zum Grabe, gerade ist es genug, dass ich die Weichen stelle für die zukünftige Welt. Und nicht mal das wollen sie tun, bloß ein bisschen Geld verdienen. Meine Freunde, ich bitte euch, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Warum? Weil Jesus eine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens gibt. Und jetzt muss ich um der armen Schlagworte willen noch was dazufügen. Wenn ich davon rede, dass der Heiland die Leute selig macht, dann kommt sofort irgend so ein Dämlicher an, verzeihen Sie, ich bin aus dem Ruhrgebiet, dann kommt irgend so ein Unterbelichteter an und sagt, seht ihr, jetzt will der Pfarrer die Leute auf den Himmel vertrösten. Ewig höre ich ein dummes Geschrei, ihr wollt die Leute auf den Himmel vertrösten. Hören Sie, ich kam mal bei meinem Haus besuchen, in der Bergmannswohnung, da war ein Schnapsgelage. Da ging es aber runter hin. Und wie ich da reinkomme, da werden sie auf einmal erschrocken. Und dann brüllt einer los, Waffe Drossel, wir brauchen dich nicht. Und dann schreit ein anderer, Pastor, den Himmel überlassen wir ihnen und den Waffen. Ich sage, das ist sehr freundlich von ihnen. Bloß, ich habe immer gedacht, man könnte einem anderen nur das überlassen, was einem gehört. Der Himmel gehört Ihnen ja gar nicht. Wie können Sie mir ihn überlassen? Aber wieso, der gehört uns, Ihr Pfarrer wollte uns am Himmel vertrösten. Nein, sage ich, hören Sie, ich wollte Sie warnen. Sie kommen todsicher in die Hölle. Sie sind schon drin. Sie stehen in eure Verdammnis, Menschen ohne Gott, arme Leute. Sie wurden sehr nüchtern. Ja, Moment, vertrösten Sie die Leute nicht auf den Himmel? Nein, sage ich, in den Himmel kommen nur die geoffenbarten Gott, Jesus, angenommen haben. Wenn Gott mir einen Strick zuwirft, um mich zu retten, auch mehr seinen Sohn gibt, um mich zu retten, und ich verachte das, dann gibt es kein Heil mehr für mich? wenn sie Jesus nicht annehmen, gibt es in Zeit und Ewigkeit kein Heil für sie mehr. Dann hat auch Gott keins mehr. Ich denke nicht dran, hier gottlose Typen auf den Himmel zu vertrösten. Ohne Heiland, ohne Jesus, ohne Vergebung der Sünden, ohne Errettung von ihm, gibt es in Zeit und Ewigkeit kein Heil für sie. Aber wenn sie sein Anklopfen hören und tun auf, dann erfahren sie, er gibt dem Leben ein Ziel, eine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens. Ich muss lesen. Darf ich Ihnen das nochmal sagen? Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Ich habe Ihnen Leben und Tod vorgelegt. Lassen Sie uns aufschlagen das Lied Nummer 6. Den dritten und vierten Vers geht ihr Sünder in die Herzen und ich auch auf den tiefsten Stufen. Sachen sagen. Unsere Vortragswoche ist langsam zu Ende. Wir haben noch zwei Abende. Morgen Abend kann man mit Gott reden. Und am Sonntag ist Christen zum Privatsache. Laden Sie mir auch noch einmal Menschen, die fern vom Heil sind, herzlich dazu ein. Und es sind in dieser großen Versammlung sehr viele Menschen, die hören das und geben mir recht, aber sie kommen doch nicht weiter, weil sie nicht recht wissen, was sie tun sollen. Und da werden ihnen am Ausgang jetzt so rosa Zettel in die Hand gedrückt. Da können sie ihren Namen und Wohnung draufschreiben und dann anstreichen, verschiedene Möglichkeiten. Ob sie besucht werden wollen von einem Seelsorger, ob sie eine Aussprache wollen, ob sie einen Preis anschließen wollen, dass man sie einlädt. Lesen Sie den Zettel aufmerksam durch und füllen Sie ihn aus, damit Sie weiterkommen, mit all dem Alten bleibt. Und werfen Sie ihn morgen in Kollektenbeutel oder geben Sie ihn in der Sakristei ab oder geben Sie mir. So, dass er an mich landet. Morgen, also das habe ich gesagt, am Ausgang sind Bücher, in denen Bücher von mir verkauft werden. Bitte lassen Sie die Liederblätter liegen, wir brauchen sie noch. Dann, Sie können am Ausgang ein Opfer geben für meine Essener Jugendarbeit. Ich danke Ihnen, dass Sie das wieder auf Herz genommen haben. Ich empfinde das. Nicht? Manchmal denke ich, ich kriege Sorgen, ob ich dieses große Jugendwerk durchführen kann. Und dann denke ich, nein, ich habe keinen Grund zu sorgen. Ich habe ein göttlichen Zahlmeister, der sorgt für diese Jugendarbeit. Sie dürfen ihm dabei helfen, nicht indem sie ihre Moneten draußen abladen. Danke Ihnen. Wer größere Gaben geben will, gestern gab es 50 Mark sein, der kann es mir geben, dann besorge ich ihm ein Schein fürs Finanzamt, da kann er es absetzen. Da braucht das wenigstens die Gabe nicht versteuern. Auch was wert, nicht? Oh, ich habe noch eine Bitte. Also, es ist so rührend, die neu vor uns versorgen, meine Essener Jungen. Und ich muss jetzt geradezu bitten, schicken Sie kein Obst und so mehr hin. Wir können es gar nicht alle aufrufen. Wir sind bis zur Abreise versorgt damit. Also, herrlich ist das. Nicht? Vielen, vielen Dank. Aber schicken Sie jetzt kein Obst und Brot mehr, das sonst wird verderben. Dann habe ich noch eine Bitte. Bitte. Auf dem Heimweg sind oft Diskussionen. Und da diskutiert man über den Redner. Und der eine sagt, ach, der Spritze darf man nicht sprechen auf der Kanzel. Und der andere sagt, der läuft der Tag wieder mit einer, wie läuft der rum? Eine roten Krawatte oder was? Meine Freunde, ich bitte Sie herzlich, es kommt nicht drauf an, ob Sie mit mir zufrieden sind oder nicht. Ich bin kein Schauspieler, der ihr wohlgefallen will, sondern ich bin ein Bote, der Ihnen Leben und Tod vorlegt. Und darum reden Sie nicht über mich, ich bin total unwichtig. Wenn auch in der Zeitung manchmal knapp steht, aber ich bin total unwichtig. Aber wichtig ist, dass Sie sich unterhalten über Jesus. Und ob Sie ihm schon gehören, nicht? Das ist wichtig. Reden Sie nicht über den Redner. Ob ich Ihnen gefalle oder nicht, das ist belanglos. Sondern reden Sie über die. Über den Weg zur Seligkeit. Über den Herrn Jesus Christus. Und jetzt habe ich noch was, verzeihen, seien Sie nicht böse. Ich habe mich so drauf gefreut, am Sonntag hier noch einen normalen Gottesdienst zu halten. Weil ich, wie ich eben sagte, normaler Pfarrer bin. Aber jetzt haben meine Brüder vom Altpietismus auf den Sonntag das Judentreffen verlegt. Und das ist auch eine schöne Sache. Und ich kann mich halt nicht bereisen, nicht? Und jetzt habe ich mich für ein Judi entschieden, weil ich mal vor vielen Jahren ein Judi-Fest machen wollte. Und dann hat mir die Staatspolizei verboten. Und sie haben mir gesagt, wir verhaften Sie, wenn Sie da oben reden. Da habe ich gesagt, dann hat es keinen Wert. Dann hat mein Bruder Johannes gesprochen. Und das Judentreffen bin ich immer noch schuldig, sind die. Gott hat die Staatspolizei weggefegt, aber das ist am Sonntag jetzt. Ich möchte aber die Jugend besonders einladen für den Morgen. Wir haben am Morgen um 9 Uhr auf dem Judi, wenn es nicht regnet, ein Jugendtreffen. Das gestalte ich mit meinen Essener Jungen. Treffen der Altjugend und der Essener Jungen Sonntagmorgen 9 Uhr auf dem Judi. Die Faulen, die bloß Motorrad fahren, da kann man nicht rauffahren. Was machen wir mit denen? Tragen wir sie raus. Und am Nachmittag kommen alle Alten. Und am Sonntagmorgen möchte ich bitten, dass wir diesen Sparen in unseren Gottesdiensten sind. Dass man auch merkt, dass die Evangelisation einen Anstoß gegeben hat. Dass Leute, die bisher nicht in die Kirche gingen, am Sonntagmorgen hier bei ihrem Pfarrer sind, ihre Neufrau, mein Bruder Krieger, der hat mich hergeholt. Und ich freue mich, dass der in der Reihe am Sonntagmorgen hier Gottes Wort sagt. Er hat dieselbe Botschaft wie ich. Und jetzt machen wir Schluss. Zum Schluss unser Loblied, nicht? Und vorher beten wir. Herr, unser Heiland, ich möchte dir danken, dass mit dir das Leben gekommen ist in die lebenshungrige Welt. Und nun rufe du doch all die Irrenden, die an der verkehrten Stelle suchen, zu dir. Und gib, dass die Botschaft von dir in den Herzen nachwirkt und Frucht bringt. Und segne die beiden letzten Tage dieser Woche. Amen.